Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Veranstaltung Trifft die Koryphäe unter der Konifere. Jeden dritten Sonntag im Monat laden wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der TU Dresden in den Botanischen Garten ein, wo sie uns Rede und Antwort stehen zu spannenden Fragen rund um die Wissenschaft.
Ich bin Maurice Vetter, ich werde heute durch die Veranstaltung moderieren. Genau. Und ich freue mich, dass ihr heute alle da seid, bei dem schönen Wetter, das sich jetzt entwickelt hat. Genau. Dann, schönen guten Tag, Herr Thon. Genau, ich möchte Ihnen gerne mal vorstellen. Also Sie sind Professor Dr. Thorsten Thon. Sie sind Professor für Transfusionsmedizin an der Medizinischen Fakultät Karl Gustav Karus. Sie sind auch medizinischer Geschäftsführer des DRK, Blutspendedienst Nordost, und eben auch ein Experte, eben der Experte in der Zellulärimmuntherapie mit Arbeitsgruppen hier in Dresden, die an der Entwicklung moderner Therapieansätze forscht. Und eben auch ganz wichtig, heute Repräsentant des Saxo-Zells, ein Verbundnetzwerk, das im Zusammenschluss sächsischer Zellforscher und Ärzte ist und einer der Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs Cluster for Future, Forschung von Zukunftsthemen. Genau. Aber dann möchte ich direkt gleich mit der Einleitungsfrage anfangen. Was sind denn jetzt lebende Arzneimittel?
Ja, vielen Dank, Herr Vetter, zunächst für die nette Einleitung und Vorstellung. Lebende Arzneimittel, wir wissen ja alle, was Arzneimittel sind. Das sind zunächst einmal Stoffe oder Substanzen, die entweder unverändert oder verändert eingesetzt werden bei Menschen oder bei Tieren, um heilen oder zu lindern, also Beschwerden oder Krankheiten zu lindern. Und wenn wir von lebenden Arzneimitteln sprechen, dann ist das halt in Abgrenzung zu chemischen Stoffen, die man kennt. Aspirin zum Beispiel ist eine chemische Substanz oder eine Chemotherapie besteht aus toxischen chemischen Substanzen. Bei lebenden Arzneimitteln würde man klassisch verstehen, dass es Organismen sind, wie zum Beispiel Bakterien. Oder es können auch Bandwürmer oder ähnliches sein, Blutegel, das sind also auch lebende Arzneimittel im engeren Sinne. Und wir verstehen aber jetzt in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch darunter biologische, zelluläre Bestandteile unseres Körpers, eben Zellen oder Gewebe, die wir einsetzen, um heilen, zu lindern und zu bessern.
Was würden Sie dann sagen, was sind die bekanntesten lebenden Arzneimittel?
Ich glaube, und da bin ich ja ein bisschen jetzt auch voreingenommen als Leiter einer Blutspendeeinrichtung, tatsächlich sind Erythrozyten ja lebende Organismen, auch wenn sie sich selber nicht mehr verteilen können, aber sie atmen. Und Bestandteile des Blutes, die in der klassischen Blutspende sind, sind, denke ich, die ältesten lebenden Arzneimittel, die ohne die Hochleistungsmedizin heute ebenso wenig möglich wäre wie viele andere Sachen. Eine Transplantation ist nicht möglich, ohne dass die Patienten zusätzlich die klassischen Blutprodukte bekommen. Sodass ich denke, dass die klassischen Bestandteile des Blutes die bekanntesten lebenden Arzneimittel sind. Und ich habe tatsächlich auch welche mitgebracht. Wir wissen ja, dass wir im Blut verschiedene zelluläre Bestandteile haben. Unser Blut wird gebildet im Knochenmark. Knochenmark kennen Sie vom Kochen. Das Rote, wo man dann für die Marklöschen das aus dem Röhrenknochen verwendet, das ist bei Menschen so aufgebaut, dass wir in dem Knochen, zum Beispiel im Beckenkamm oder in den langen Röhrenknochen, da ist der Knochen nicht von innen hohl, sondern der ist ausgefüllt, sieht aus wie so Trabekel. Da eingelassen sind Zellen, die das wie Samt auskleiden und da drin sind Mutterzellen. Und diese Mutterzellen teilen sich und dann kommen daraus eben die zellulären Bestandteile. Das können einmal sein die roten Blutkörperchen, die kennen wir alle als die Erythrozyten. Dann bilden sich dort aber auch die Blutplättchen. Die Blutplättchen brauchen wir für die Gerinnung. Und dann werden dort auch gebildet die weißen Blutzellen, die Leukozyten. Die heißen halt griechisch weiß, Leukozyten. Das sind zelluläre Bestandteile des Blutes, die Abwehrzellen vor allem. Darunter zählt man wieder die T-Killerzellen. Man zählt darunter auch sogenannte B-Lymphozyten, die Antikörper machen können. Und man zählt dazu auch die Granulozyten, die sind in der Lage, Bakterien zu fressen. Und so sehen wir, dass die weißen Zellen, die in unserem Körper entstehen im Knochenmark, vorrangig für die Abwehr, als Abwehrzellen quasi fungieren. Ich habe ihn mitgebracht, dann darf ich mal Lotte und Hendrik nach vorne bitten. Und damit sie auch ein bisschen was mal so mitbekommen, was das ist. Hier für alle ein Erythrozytenkonzentrat. Das sind rote Blutkörperchen aus einer Blutspende. Lotte, das kannst du mal nach vorne geben. Und der Hendrik kommt jetzt mit Thrombozyten. Sie können die Thrombozyten gegens Licht halten und dann sehen Sie ein typisches Swirling-Phänomen. Alles Gelbe, was Sie hier sehen, sind Blutplättchen. Und wenn man sie gegens Licht hält, weil die sind natürlich ganz klein, kann man das so ein bisschen sehen. Und es wäre nett, wenn Sie die Präparate so durchgehen. Hendrik und Lotte, ich habe noch was Sie durchgeben können. Was man natürlich in der klassischen Blutspende nicht verwendet bisher, wir entsorgen das immer, das wird rausfiltriert, das sind die weißen Blutzellen, die Abwehrzellen, von denen ich eben erzählt habe. Die werden bei der Blutspende rausgefiltert. Wir machen aus jeder Blutspende bis zu 3 Präparate, also die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen. Und dann wird auch der flüssige Bestandteil, das Plasma, wird ebenfalls für die Blutspende verwendet und kann zu Patienten gehen, aber die weißen Blutzellen nicht. Und das, wo wir uns heute mit befassen möchten, sind die weißen Blutkörperchen. Und das sind weiße Blutkörperchen wieder mit verschiedenen Subgruppen, die es dort gibt. Und ich habe das einmal aus dem Labor mitgebracht. Das sind die natürlichen Killerzellen. Und wenn Sie das gegen das Licht halten, sehen Sie dort einen kleinen Schlier, das sind also Millionen und Abermillionen Killerzellen hier bei uns aus der Zellkultur. Und auch das können Sie gerne mal rumgehen lassen. Jetzt ist es ja so, dass wir verschiedene Immunzellen haben in unserem Körper, die alle die Aufgabe haben. Was haben die denn für eine Aufgabe? Die haben vor allem eine Aufgabe, Eindringlinge von draußen abzuwehren. Das Eindringlinge von draußen, die wir nicht haben möchten, das können zum einen sein Viren. Das wissen wir jetzt alle. Corona ist in aller Munde. Also die Virusinfektion führt dazu, dass dann sofort das Immunsystem aktiviert wird. Und wir haben dann T-Zellen, T-Killerzellen, die das sofort erkennen und dann ausschalten werden. Und die erste Welle unserer körperlichen Abwehr sind die natürlichen Killerzellen. Natürliche Killerzellen, und das haben wir ja auch als Titel von unserer heutigen Veranstaltung, wir sagen immer, die haben die Lizenz zum Töten. Natürliche Killerzellen brauchen anders als T-Killerzellen, die es auch noch gibt, nicht erst ausgebildet zu werden auf bestimmte Antigene, sondern die sind von vornherein in der Lage, bösartig veränderte Zellen, virusinfizierte Zellen zu erkennen und diese dann auszuschalten. Ich hatte Ihnen ja die kleine Flasche darum gegeben, die, wo Killerzellen sind, weil wir ja hier nicht so gut präsentieren können. Wir haben keine PowerPoint-Präsentation, ich kann keine Filme zeigen, aber wir haben Stofftier mitgebracht, was eine Killerzelle letztlich mal darstellen soll. Und wenn die gleich rumgeht und Sie würden hier unten tasten, dann tasten Sie da so eine Art Granulat. Und das ist das, womit Killerzellen killen. Wenn eine Killerzelle andockt an eine virusinfizierte Zelle über die Rezeptoren, die sie überall hat, dann schüttet sie unten diese Granula aus. Und damit wird die Zellmembran der Zielzelle verdaut, angedaut, eröffnet. Und die Granula, die dann ausgeschüttet werden, sind in der Lage, in der Zielzelle einen sogenannten programmierten Zelltod auszulösen. Das nennt man Apoptose. Ist ja eine Version, oder aber die wird direkt durch diese sogenannten zerstörerischen Enzyme, also lytischen Enzyme, verdaut und zerstört. Und das ist das, was unsere Immunabwehr ganz spezifisch täglich macht. Und damit ist die in der Lage, bei dem Gesunden, und das funktioniert bei allen, die wir gesund sind, täglich entstehen möglicherweise Krebszellen bei uns, die entarten. Die schwirren dann irgendwo durchs Blut rum oder die sind in einem Gewebe, werden die präsentiert. Und unsere Immunzellen, wie die natürlichen Killerzellen, die schwimmen immer durch unser Blut. Die überwachen das gesamte Gewebe und tasten alle Zellen ab. Und wenn die eine Zelle haben, wo sie merken, da stimmt irgendetwas nicht, dann docken die an. Und dann wird im Austausch von verschiedenen Signalen die Krebszelle getötet. Und wir können bei uns davon ausgehen, die wir gesund sind, dass das eigentlich in aller Regel alles so funktioniert und täglich virusinfizierte Zellen und aber auch bösartig entartete Zellen ausgeschaltet werden. Vielleicht können wir das auch noch umgehen lassen, da kann jeder mal ein bisschen tasten. Hier unten, da kommen schon Hendrik und Lotte. also auch mal durchgehen lassen. Dann haben wir das ein bisschen, was so eine Killerzelle ausmacht.
Sehr schön. Wenn jetzt jeder so ein tolles Immunsystem hat, passend dazu ist quasi auch die Frage des Wissenschaftsjahr 2022. Warum entsteht dann Krebs?
Ja, Krebs entsteht und da gibt es ja verschiedene Ursachen, weshalb Krebs entstehen könnte. Das sind also entweder äußere Noxen oder Einflüsse, also zum Beispiel toxische Substanzen wie das Rauchen oder Alkohol ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Strahlen und Strahlenquellen, die dann auch DNA-Schäden an Zellen machen. Wir wissen das vom Hautkrebs. Und dann haben wir aber auch mit dem Älterwerden die Reparaturmechanismen. Also die DNA in unserem Körper und in den Zellen spielt ja eine wichtige Rolle und die Zellen verdoppeln sich und da wird immer die DNA abgelesen und wir haben selber in unserem ganzen Körper, in unserem Körper ganz tolle Reparaturmechanismen, die also dann immer gucken, ob die Erbsubstanz auch richtig abgelesen ist etc. Und wenn diese Mechanismen nicht mehr so funktionieren, was ja auch im Alter der Fall sein kann, dann kann es sein, dass solche Mutationen sich etablieren und wenn diese Mutation dazu führt, dass die Zelle sich dann teilen kann und gar nicht mehr begrenzt ist, eine normale Zelle, wenn die sich teilt, dann kann die sich nur ungefähr 25 Mal teilen und danach würde diese ganze Linie absterben. Und bei Krebszellen ist dieses Wachstumshemmung nicht mehr gegeben aufgrund von Veränderungen in der Erbsubstanz, die wiederum unterschiedliche Ursachen haben können. Und so entstehen Krebszellen. Jetzt hatten Sie zu Recht gefragt, warum kann sich denn dann Krebs bei Patienten etablieren? Also es entsteht ja bei jedem, auch bei Gesunden, immer mal wieder, aber bei einigen etabliert es sich. Und da wissen wir heute, dass dann die Krebszellen auch in der Lage sind, der körpereigenen Immunabwehr zu entkommen. Weil in der Interaktion von den Krebszellen und von den Immunzellen, da spielen ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Es hat quasi unsere Immunzelle mehrere Handbremsen. Die brauchen wir, weil unser Immunsystem soll uns ja nicht selber angreifen. Also wir wissen ja, Autoimmunität, das sind Erkrankungen, wo das Immunsystem den Körper selber angreift und dann Probleme macht, wie rheumatoide Arthritis oder ähnliches. Wenn wir jetzt aber mit Krebszellen und anderem, dann wollen wir immer sicherstellen, dass wirklich auch nur die virusinfizierte Zelle oder die bösartig entartete Zelle zerstört wird und nicht das gesunde Gewebe. Und da gibt es Handbremsen, nennen wir die. Das heißt, eine Immunzelle, wie eine T-Killerzelle oder auch eine natürliche Killerzelle.
Genau, die Frage dazu, welche Immunzellen gibt es alle?
Also es gibt ganz viele Immunzellen und wir unterscheiden zunächst mal die des angeborenen Immunsystems, die evolutionstechnisch schon viel länger existieren, auch in niederen Tieren existieren und die, wie ich das eben gesagt habe, gar nicht erst ausgebildet werden können. Das ist wie natürliche Killerzellen, dazu gehören aber auch Makrophagen, Fresszellen, die Zellen erkennen können und dann auffressen oder auch Erreger auffressen, auch Bakterien auffressen können. Es gibt die Granulozyten, die gehören alle zu dem angeborenen Immunsystem, die Fresszellen, die natürlichen Killerzellen. Und dann haben wir das sogenannte adaptive Immunsystem. Das kann sich anpassen, das lernt, so wie wir das haben nach einer Impfung. Sie wissen alle jetzt bei Corona, da wird immer gesagt, die reine Ausbildung des Antikörpers reicht nicht für einen langen Schutz, sondern wir brauchen auch die T-Lymphozyten. Die Erinnerungszellen und diese Zellen, die werden erst geprägt und lernen das und sind dann ganz spezifisch und die bleiben lebenslang erhalten.
Jetzt ist es auch sehr interessant zu fragen, in welchem Bereich das denn heute schon im Einsatz ist.
Also ich müsste jetzt zunächst einmal ja sagen noch, dass wir bei den Patienten, bei denen Krebs entsteht, das körpereigene Immunsystem offenbar versagt hat. Und das körpereigene Immunsystem könnte versagen, wenn entweder das Immunsystem geschwächt ist. Es gibt Patienten, die sind immunsupprimiert, entweder durch Medikamente, die sie bekommen, zum Beispiel nach einer Transplantation, weil da soll das transplantierte Organ nicht abgestoßen werden. Es gibt Patienten, die haben angeborene, erworbene Immundefizienzen, zum Beispiel AIDS, also die Krankheit, der HIV-Infektion, wenn die Krankheit ausbricht, dann nennt man das AIDS. Das ist das erworbene Immundefizienzsyndrom übersetzt. Das heißt, die Patienten haben dann kein Immunsystem und eine schwere Komplikation ist dann, dass bei diesen Patienten ganz viele typische Krebserkrankungen dann auch passieren. Das zeigt eigentlich, wie wichtig das Immunsystem zur Überwachung unseres Körpers ist, um solche bösartigen Zellen in Schach zu halten. Ich habe von den Handbremsen erzählt und diese Handbremsen sind so ausgerichtet, dass eine Killerzelle, und die geht ja im Moment noch rum, die hat also verschiedene Rezeptoren auf der Oberfläche und die bildet mit einer Tumorzelle eine immunologische Synapse. Das heißt, die bilden letztlich eine Verbindung. Und diese Verbindung, die geht über eine gewisse Strecke, die ist gar nicht so klein. Und da gibt es ganz viele Signale, mit denen sich jetzt die Killerzelle und die Krebszelle oder eine andere gesunde Zelle unterhalten. Und damit eine Killerzelle killt, müssen mehrere Signale zusammenkommen. Und dann gibt es auch noch die sogenannte Handbremse. Und diese Handbremse ist ein Stoppsignal. Wenn also eine gesunde Zelle dieses zeigt, was wir jetzt mal als Handbremse bezeichnen, dann würde die Killerzelle nicht killen. Und der englische Fachbegriff dafür sind die Checkpoint-Inhibitoren. Das sind also wie Checkpoint Charlie, wo die Killerzelle nochmal erfährt, darf ich jetzt killen oder soll ich besser nicht killen? Und Tumore, die entstehen, die können solche Liganden, die eigentlich dazu dienen, zu sagen, halt, ich bin hier gesundes Gewebe, kill mich bitte nicht, die können die auf der Oberfläche ausprägen und dann sagt die Killerzelle, kill ich dich jetzt mal nicht und dann wandert die weiter. Und das ist ja, wenn ich das jetzt mal, hat mit der Zelltherapie nichts zu tun, aber das ist trotzdem einer der ganz großen Durchbrüche der letzten knapp 10 Jahre in der Krebstherapie, dass man Substanzen entwickelt hat, Antikörper, die wiederum diese Handbremsen blockieren, sodass dieser Mechanismus bei den Krebszellen dann nicht funktioniert und das damit dann tatsächlich auch behandelt werden kann. Und vielleicht haben Sie es mitbekommen, einer der ersten Patienten, der diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren bei Lungenkrebs bekommen hat und Lungenkrebs spricht ganz besonders an auf diese Form der Therapien, war der frühere Präsident Carter aus den USA. Der ist also damit behandelt worden. Und was aber jetzt für uns wichtig ist, die Immunzellen, die bekommen also verschiedene Signale. Und wenn die Signale nicht alle gegeben sind, dann würden die unseren Tumor nicht killen. Und da kam, und da hatten Sie mich ja gerade nachgefragt, Herr Vetter, das ist jetzt der Durchbruch in der Krebsimmuntherapie mit Zellen. Und der ist heute 10 Jahre her. Vor 10 Jahren sind 2 Patienten in Pennsylvania in den USA behandelt worden, bei denen man die körpereigenen Immunzellen, die T-Killerzellen, entnommen hat und hat diese T-Killerzellen genetisch so verändert im Labor, dass die jetzt auf der Oberfläche einen Antikörper hatten. Und dieser Antikörper erkennt ganz spezifisch etwas auf den Krebszellen. Und wenn der jetzt dort gebunden hat, und das war das Besondere, dann haben die im Inneren, also hier ist die Zellmembran, da ist der Antikörper, der erkennt jetzt irgendwas. Und wenn der bindet, dann gehen aber auch die Signale in der Zelle selbst gleich los und dann kriegt die den Auftrag zu killen. Und das war schon ein ganz großer Durchbruch. Die Story dahinter war eigentlich, dass das ein junges, war ein kleines Mädchen, knapp 12 Jahre alt, glaube ich, hatte Blutkrebs. Eine Form des Blutkrebses bei Kindern, der schwer zu therapieren ist und nicht zu sagen gar nicht zu therapieren ist. Und dieses Kind war eigentlich austherapiert. Die Ärzte hatten den Eltern schon mitgeteilt, dass da keine Hoffnung auf Heilung besteht. Lebenserwartung lag bei unter 6 Monaten. Das Kind ist dann hätte eigentlich dann nach Hause entlassen werden sollen. Aber in Pennsylvania, in der Arbeitsgruppe von Carl June, ich sage das so, weil der darüber berühmt geworden ist, wir erwarten eigentlich auch noch den Nobelpreis für ihn, mal gucken, ob der in den nächsten Jahren kommt. Er hat dann diesem Kind die eigenen T-Lymphozyten entnommen aus dem Blut. Diese T-Lymphozyten wurden genetisch so verändert, wie ich das eben gesagt habe, dass die dann jetzt alle auf der Oberfläche so einen Antikörper gemacht haben, mit der da dranhängenden Signaltransduktionskette, nennen wir das, und wurden dem Kind zurückgegeben. und bei dem Kind, und zwar ganz wenig, also weniger als das, was ich hier gerade in dem kleinen Glas habe umgehen lassen. Stecknadelkopf groß, so viele Zellen sind dem Kind nur zurückgegeben worden. Aber die Zellen haben sich in diesem Kind dann total ausgebreitet, vermehrt. Das Kind hatte dann auch fieberhafte, ganz schwere Komplikationen, war auf Intensiv. Aber nach wenigen Tagen ist das Fieber dann auch zurückgegangen und das Kind hat überlebt. Und innerhalb von 3 Wochen waren bei diesem Kind alle Tumorzellen verschwunden durch die T-Killerzellen, die sich so vermehrt haben in dem Kind, dass sie da so eine starke Abwehrreaktion gemacht haben. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Als man das damals gemacht hat, wusste man ja nicht, wie sieht das aus? Kommen die Krebszellen danach wieder? Das ist ja was man bei Chemotherapie sieht. Wird eine Chemotherapie gemacht, Krebszellen gehen zurück, Chemotherapie stoppt, Krebszellen kommen wieder hoch. Und in dem Fall ist es aber so, dass man heute, 10 Jahre nachher, diese beiden Fälle sind immer noch gesund und es sind nie wieder Tumorzellen aufgetreten. Aber im Blut finden sich immer noch diese T-Killerzellen, die genau darauf ausgerichtet waren. Und das ist jetzt der Durchbruch in diesen Form der Krebsimmuntherapie.
Ja, daran anschließend direkt. Also wenn wir jetzt von Blutkrebs reden, dann ist das ja nicht sehr häufig. Also statistisch gesehen sind es 100.000 pro Jahr. Das würde hier in Dresden bei einer Bevölkerung von ungefähr 600.000 jeder sechste Dresdner in einem Jahr betreffen. Kann man das?
Nein, 6 Fälle im Jahr in Dresden.
Sechs Fälle im Jahr in Dresden. Aber genau, nicht jeder sechste, entschuldigen Sie. Könnte man das denn nun auch auf häufige Krebsarten anwenden, wie zum Beispiel Brustkrebs, Lungenkrebs oder eben Darmkrebs?
Das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil diese Behandlung von dem Kind, und da sind ja auch weitere Patienten gefolgt, und das ist hochaufwendig, weil es müssen dem Patienten erst seine Zellen entnommen werden, dann werden die Zellen genetisch verändert, das dauert 2 bis 3 Monate, die werden dann eingefroren und dann bekommt der Patient die Zellen zurück. Und das ist heute klinischer Alltag. Das heißt, gewisse Formen von Blutkrebs, einige Formen von Blutkrebs, gerade bei Kindern, kann man ja auch mit ganz klassischen Methoden sehr gut behandeln. Dann gibt es aber einige wenige besonders bösartige. Für die kommt dann als Therapieoption zum Beispiel so eine Stammzelltransplantation in Frage. Das kennen Sie alles von den Aufrufen, Stäbchen rein, Spender sein, wo man den genetischen Zwilling sucht, dessen Knochenmark dann transplantiert werden kann. Und bei Patienten, bei denen das auch nicht wirkt, da würde man dann heute in Erwägung ziehen, so eine Behandlung mit KT-Zellen. KT-Zellen ist der Fachbegriff für das, was ich eben so umschrieben habe. Und diese Therapieform, die vor 10 Jahren ersten Patienten bekommen haben, ist in Windeseile zugelassen worden, ist zugelassen in Europa, zugelassen in Deutschland und ist klinischer Alltag für die Gruppe von Patienten, die mit anderen Methoden nicht zu heilen sind. Und wenn Sie heute mit so einer Art von Blutkrebs ins Krankenhaus gehen, der Schwerpunkt der Maximalversorgung, dann würde Ihnen, wenn Sie das Stadium erreichen und keine andere Therapieoption bestehen, dies angeboten werden. Und wie das im Moment läuft, ist, dass die Zellen werden gewonnen von den Patienten, häufig übrigens durch Blutspendeeinrichtungen, die dann auch diese Verfahren der Zellsammlung aus dem Blut etabliert haben. Und dann werden die Zellen zum Teil nach Amerika geschickt. Und in Amerika werden die Zellen dann genetisch verändert und kommen dann als gefrorenes Präparat von dort wieder zurück. Und der Patient kann das bekommen. Das ist eigentlich unfair, dass das alles nach Amerika ist, weil die Entwicklung ist eine komplett europäische Entwicklung. Und die allererste Entwicklung der Verwendung von diesen KT-Zellen, also wo man einen Antikörper in so eine Killerzelle reinbringt, sodass das oben exprimiert wird. Das nennt man halt Chimären-Antigen-Rezeptor, deswegen kommt das Wort K. Das stammt ursprünglich aus einer Arbeitsgruppe in Israel. Und in Europa war man weltweit führend, aber wir waren nicht die Ersten, die es dem Patienten gegeben haben. Und die Ersten, die es dem Patienten gegeben haben, war Carl John und der hatte dann diese therapeutischen Nutzen. Der hat auch noch 2, 3 Sachen anders gemacht, die zu dem Erfolg geführt haben. Jetzt war Ihre Frage aber ja, zu Recht kann man das auch auf Tumore oder Krebsarten mit häufigeren Indikationen ausdehnen. Und da denke ich, setzt Saxocell ein. Das ist dieser Verbund, den Sie in der Einführung auch schon erwähnt haben, weil tatsächlich ist es so, dass das kaum denkbar ist, dass man das mit dem Aufwand, was man für diese Patientengruppe macht, die relativ selten sind, erstens von den Kosten, dann auch von dem Aufwand her und von der Infrastruktur, die man da braucht, in der Form abbilden kann. Und das war ja unter anderem die Konzeptidee auch von diesem Cluster for Future. Das ist eine das bundesweite Ausschreibung gewesen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und da hatten sich knapp 150 universitäre Gruppen zusammengetan und beworben mit ihren Zukunftsideen. Die gingen querfeldein. Das kann sein automatisiertes Fahren, irgendwie Solarenergie oder Sterne abschießen. Also ganz einfach weit gedacht in die Zukunft. Und wir haben hier in Sachsen gemeinsam mit der Universität Leipzig, Universität Dresden, haben wir uns zusammengetan in einer großen Gruppe, die wir alle schon ganz viele Jahre in diesem Feld der Zelltherapie und der genetischen Veränderung von Zellen beschäftigen. Und wir wollen in diesem Cluster versuchen, und wir sind gefördert worden als eines von insgesamt 7 Projekten, die ausgewählt wurden. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Erfolg auch für Sachsen. Und wir haben uns jetzt über die nächsten Jahre zum Ziel gesetzt, diese Therapieformen, die Verfahren zu vereinfachen, sodass es günstiger wird, dass es mehr Patienten erreicht. Und wir wollen uns auch damit beschäftigen, wie wir vielleicht es auch schaffen, dass es gar nicht mehr immer von dem Patienten selbst die Zellen sein müssten, sondern es könnten auch Zellen sein, die schon vorliegen. Weil es kann ja auch sein, dass ein Patient gar nicht die Zeit hat, 3 bis 4 Monate zu warten, bis seine Zellen verändert sind und dann zurückgegeben werden können. Also das ist ein großes Ziel von unserem Konsortium Saxocell, dass wir in den verschiedenen Arbeitsgruppen mit ganz vielen unterschiedlichen Ansätzen versuchen, die Zell- und Gentherapie ökonomischer zu gestalten und dass wir den Sprung schaffen, auch weg von dem, wo schon der Standard jetzt eigentlich ist, der klinische Standard Blutkrebs. Wir wollen es erweitern auf Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen. Wir wollen es erweitern auch auf solide Tumore und wir wollen auch andere Immunzellen in dem Saxocell-Konzern Gruppe dort mit einbringen.
Prima. Und Sie, Herr Tong, sind ja weltweit ausgewiesene Experte in natürlichen Killerzellen. Wo kann man die denn einsetzen?
Also die natürlichen Killerzellen, das ist ja die erste Welle der körpereigenen Immunabwehr, anders als die T-Killerzellen, um das nochmal in Erinnerung zu führen. Das sind die, die wir alle schon im Körper haben. Und der Vorteil der natürlichen Killerzellen ist zunächst einmal, dass wir die auch von einem Spender einsetzen können. Weil die T-Killerzellen, die NK-Zellen, die machen keine Abstoßungsreaktion. Die können zwar selber erkannt werden vom Patientenimmunsystem, wenn das noch intakt ist, und der könnte die auch ausschalten, aber die natürliche Killerzelle, die wir ja hier, unser grünes Stofftier, haben, die würde nicht im Patienten denken, ich bin hier im falschen Körper, und fängt an, den Patienten von innen abzustoßen. Das machen aber T-Killerzellen. Und deswegen geht die Therapieform, die ich eben dargestellt habe, nur autolog. Also das mit dem bei Blutkrebs, das Kind, das sind die eigenen Zellen. Oder aber man hätte einen genetischen Zwilling. Dann kann man auch dessen Zellen nehmen und verändern. Und das ist bei den natürlichen Killerzellen nicht. Die erkennen veränderte Zellen. Und wir können diese Zellen ebenso ausstatten mit diesen Antikörpern an der Oberfläche, dass sie dann in der Lage sind, Krebs zu erkennen. Es gibt verschiedene Quellen für diese natürlichen Killerzellen. Einmal im Blut der Spender, also von Gesunden, und dann auch in Nabelschnurblut. Nabelschnurblut, was ja als Plazenta-Restblut nach einer Geburt gewonnen und in dem Beutel letztlich sich abbildet und vorhanden ist, das ist ungefähr immer so ein Glas voll, also 200 Milliliter. Und da drin sind auch natürliche Killerzellen, die man da, und auch Vorläuferzellen für natürliche Killerzellen, und die kann man verwenden.
Und woran konkret forschen Sie jetzt hier in Dresden?
Also wir in Dresden haben ja, wie ich das eben dargestellt habe, in dem Saxocell-Konsortium verschiedene Gruppen, die sich mit auf der einen Seite der Veränderung der T-Killerzellen beschäftigen, die ich eben dargestellt habe, und versuchen, diese T-Killer-Zellen für verschiedene Erkrankungen einzusetzen. Einmal für immunologische Erkrankungen, auch wie Abstoßungsreaktion nach einer Stammzelltransplantation. Das ist eine Gruppe. Andere versucht, das auch günstiger und effizienter zu gestalten, damit wir das mehr Patienten zugutekommen lassen können, auch in Richtung solide Tumore. Und dann haben wir eine große Gruppe, die aus vielen Arbeitsgruppen besteht, die sich mit den natürlichen Killerzellen beschäftigt. Das sind ja die mit der Lizenz zum Töten, wie wir heute gelernt haben, und versucht, diese zu verändern und einzusetzen für auf der einen Seite Tumore, unterschiedliche Tumore, auch solide Tumore. Und dann, was wir neu aufgenommen haben hier und erstmals uns hier angucken werden, eben der Versuch auch bei schweren Autoimmunerkrankungen, genau die Zellen gezielt auszuschalten, die für die Autoimmunerkrankung und die Ausprägung der Autoimmunerkrankung verantwortlich sind.
Und welche Bedeutung hat dann Ihre Forschung für Patienten jetzt in Dresden zum Beispiel?
Also ich denke, dass das eine sehr große Bedeutung hat, weil zunächst einmal ist es so, nur in einem akademischen Umfeld, wo wir forschende Ärzte haben, wo wir die Infrastruktur haben und wo wir selber lernen und uns in der Entwicklung auch mit solchen Themen befassen, kann man dann nachher für die Patienten auch diese Schwerpunkttherapien anbieten. Dresden ist auch eines der ersten Zentren gewesen und Leipzig ebenso, wo diese dann inzwischen in Amerika und in Europa zugelassenen Entwicklungen, da muss man natürlich sagen, diese Entwicklungen sind später in den USA von dem Arzt, der es im Krankenhaus angewandt hat, was ich eben erzählt habe, Carl June ist da das Stichwort. Das ist natürlich dann sofort von großen Pharmakonzernen übernommen worden und in dem Fall war es die Firma Novartis, eine Schweizer Firma, die über 100 Millionen Dollar in die weitere Entwicklung reingestellt haben. Und so sind die natürlich dann nur mit dem Geld in der Lage, die großen klinischen Studien durchzuführen, die man für eine Zulassung braucht. Und das Umfeld, was in Dresden hier mit den und in Leipzig, in beiden Einrichtungen, in Leipzig ist ja das Fraunhofer-Institut und verschiedene Leibniz-Institute ans Uniklinikum auch im Umfeld mit angegliedert. In Dresden haben wir hier ein in Deutschland einzigartiges Netzwerk von Grundlagenforschung bis hin zu einer klinischen Anwendung. Und so sind wir dann, die wir alle auch ein bisschen was davon verstehen, für die Firmen wie Novartis dann auch der natürliche Ansprechpartner, wenn es darum geht, dort erst klinische Studien in der Anwendung durchzuführen und das dann nachher auch den Patienten anzubieten. Und so ist es tatsächlich so, dass wir diese Therapieformen bei Leukämie, die zugelassen sind in Deutschland, alle in den Krankenhäusern der der Hochleistungsmedizin, möchte ich mal sehen, oder der Maximalversorgung in Sachsen auch angeboten werden. Und da spielt dann immer Dresden und Leipzig die führende Rolle, wo die Patienten kommen können, können das Blut spenden, also über Apheresverfahren, damit daraus dann die T-Killerzellen verändert werden können, die sie dann später zurückbekommen. Das ist das eine. Und dann ist es so, dass wir in dem, was wir hier entwickeln und was wir in dem Saxo-Zell entwickeln möchten, eine ganz klare Ausrichtung haben hin in eine klinische Anwendung. Also das Saxo-Zell-Konsortium und das, was wir uns vorgenommen haben, ist sehr kliniknah. Wenn man sich das anguckt, dann ist das eine Vernetzung von zwar Grundlageninstituten auch und von sehr guten Forschern, oftmals Biologen, aber es sind ganz viele Ärzte auch dabei und die Forschung, die wir dort betreiben, ist eine angewandte Forschung und wir haben in allen Projekten ein sehr enges Zeitfenster, wo wir bis in eine klinische Anwendung kommen möchten, eigentlich nach der ersten Förderperiode, oftmals, das sind die ersten 3 Jahre.
An welchen Projekten wird jetzt aktuell genau in diesem Saxo-Zell-Verbund geforscht?
Also ich hatte ja eben schon einige erzählt. Wir haben, wenn wir es von den Immunzellen so mal ein bisschen danach gliedern, dann haben wir auf der einen Seite die T-Killerzellen. Da haben wir 3-4 Gruppen, die sich nur mit den T-Killerzellen beschäftigen und die Veränderung dieser Zellen, sodass sie dann diese spezifischen Antikörper auf der Oberfläche exprimieren und bei Krebs oder bei schweren Immunreaktionen nach Transplantation eingesetzt werden können. Dann haben wir die andere Gruppe gebildet. Das sind Arbeitsgruppen, die beschäftigen sich mit dem, was ich eben erzählt habe, die natürlichen Killerzellen, die dann auch mit diesen genetischen Methoden der Expression von chimären Antigenrezeptoren, also Antikörper oder Rezeptoren auf der Oberfläche, verändert werden für Erkrankungen, auch wieder Krebs und oder auch Autoimmunerkrankungen, schwere. Und dann haben wir noch eine andere Gruppe, die ganz andere Zellen auch beinhaltet. Wir haben eine Gruppe, die ein sehr weit fortgeschrittenes Projekt schon macht, was eigentlich im Sinne einer Gentherapie einer Bluterkrankung ist, wo es zu Störungen kommt. Sichelzellanämie ist vielleicht einigen bekannt, wo es im Hämoglobin zu schweren Schäden kommt, die angeboren sind. Und durch Sachen wie die Genschere, wo man versucht, dann das defekte Gen herauszuschneiden, durch ein gesundes Gen in Blutstammzellen zu ersetzen, ist es denkbar, dass man damit dann Patienten heilt, die diese Erkrankungen haben. Und dann haben wir noch tatsächlich Gruppen, die sich mit den sogenannten Fresszellen beschäftigen, die Makrophagen, und jetzt auch verbinden wollen, dass man Makrophagen mit solchen Technologien der Antikörper koppelt. Der Gedanke dahinter ist eigentlich immer der, dass der Erfolg der Therapie, der gelungen ist bei wenigen Arten des Blutkrebses mit dieser Technologie, dass der bei den soliden Tumoren, also Lungenkrebs, Brustkrebs, Dickdarmkrebs, nicht so einfach sein wird und dass wir da möglicherweise das gesamte Arsenal unserer Immunzellen benötigen werden.
Können Sie vielleicht den Prozess beschreiben, der bei so einer Therapie eines Krebskranken ausschaut? Also gehe ich jetzt mit einem Rezept zur Apotheke oder wie schaut das aus?
Also, und das ist ja schon so, was jetzt das ganz Neue ist. Also im Prinzip ist, hat man auch gesetzlich ganz lange gestritten, ob das jetzt ein Arzneimittel ist oder ist das eine Behandlungsform. Es gab also eine breite Lobby auch von niedergelassenen Ärzten, die das auch alle gerne gemacht hätten, ohne dass sie vielleicht die Vorkenntnis gehabt hätten. Also ist das eine Behandlungsform? Ich nehme etwas von einem Patienten, sein Blut, und dann irgendwie mache ich da was mit und dann gebe ich ihm das nachher wieder. Und diese Entscheidung ist eigentlich ganz klar gefallen. Es gibt heute Gesetze, die über gesamt Europa und USA und weite Teile der Welt gelten, dass das Arzneimittel sind, die hergestellt werden und die dann auch unter den Sicherheitsstandards letztlich in eine Anwendung kommen sollen.
Vielleicht hinsichtlich der Corona-Impfung, das hatten Sie schon gesagt, welche könnte das die Therapie der mRNA verändern?
Ja, ich glaube, die Frage, die ist sehr gut, die dahinter steht, steht so eine Zelltherapie alleine, und wenn wir jetzt, da haben wir heute noch nicht so viel drüber gesprochen, wie bekomme ich denn ein Gen in so eine Killerzelle rein oder in eine Blutstammzelle oder in irgendeine andere Zelle? Und da versuchen wir heute immer Methoden zu verwenden, die sehr aufwendig sind. Und wir wissen ja, dass ein Virus in der Lage ist, an eine Zelle anzudocken, und ein Virus hat selber nicht viel, der hat nur eine Hülle und der hat Erbsubstanz. Und der spritzt seine Erbsubstanz in eine Zelle rein und dann sagt er der Zelle, du kriegst jetzt hier einen neuen Bauplan. Und dann fängt die Zelle an, ob sie will oder nicht, diesen Bauplan abzulesen und macht ganz viele Viren. Und irgendwann geht die Zelle kaputt und die ganzen Viren werden freigesetzt. Und das hat man sich zur Hilfe gemacht bei den Gentherapieansätzen, dass man den Bauplan von Viren geändert hat, hat dort nur noch das Gen reingebaut, was man gerne als therapeutisches Gen hätte. Und so nimmt man sich eine andere Hülle, und so kann dann so ein Pseudovirus, nennen wir das, das dockt an eine Zelle an, spritzt seine Erbsubstanz ein, und dann wird nur das eine Gen, was für uns relevant ist, irgendwo in der Zelle im Genom eingebaut und danach nicht wieder vermehrt oder ähnliches, wird dann aber abgelesen. Und aus dem Gen wird ja dann ein Eiweiß, und das wird vielleicht ein Rezeptor oder in unserem Fall wird es ein Antikörper. Das sind also aufwendige Methoden, um eine Zelle genetisch zu verändern. Und was war jetzt das Besondere bei der von BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff? Die haben letztlich nur noch die mRNA genommen. Also die haben nur noch das Transkript genommen, der Erbsubstanz, aus dem dann ein Eiweiß direkt abgelesen wird, ohne dass das in den Zellkern rein muss. Das ist auch ganz instabil. Wir haben mRNA und diese Art der RNA ist überall allgegenwärtig und wird innerhalb von Sekunden überall abgebaut. Also komplett instabil. Und die besondere Errungenschaft von BioNTech war, dass die es geschafft haben, das Ganze so zu verkapseln, dass es stabil bleibt und dass man es, wenn man spritzt, in die Muskelzellen reinspritzen kann, wo es dann dieses Transkript, was abgelesen wird, freigesetzt wird und dann wird ein paar Mal das abgelesen und dann wird ein paar Mal eine Substanz gemacht von dem Coronavirus, gegen das dann sich eine Immunantwort ausbildet. Und das Besondere ist jetzt, ich wollte gar nichts über Corona erzählen, aber wir haben durch den Druck mit Corona und der Möglichkeit, ganz schnell über mRNA die klinischen Anwendungen hinzubekommen, haben wir jetzt heute auf einmal eine neue Technologie an Millionen von Menschen erfolgreich erprobt und umgesetzt, mit der man eine Information in eine Zelle bringen kann. Und natürlich ist das einer der großen Meilensteine in der Medizin, weil man könnte sich ja jetzt vorstellen, zukünftig, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, dass wir diese Immuntherapien von Krebs gar nicht so machen müssen, dass wir von dem Patienten erst das Blut abnehmen, daraus isolieren wir Immunzellen, dann haben wir vorher schon Viren gezüchtet irgendwo im Labor, die wir auf Sicherheit untersuchen müssen, dann wird das irgendwie zusammengegeben, dann infiziert, Virus muss dann jede einzelne Zelle infizieren, muss dann sehen, dass der Bauplan in dem Genom eingebaut wird, brauchen wir alles gar nicht mehr. Man könnte eigentlich diese kleinen Schnipsel mRNA, die nur das Transkript sind für die Information, in vivo, im Patienten auch, quasi direkt ins Blut so geben, dass die von den Immunzellen aufgenommen werden. Und dann würden die Immunzellen den Antikörper, von dem wir heute die ganze Zeit erzählt haben, ich sag mal, das ist hier der Arm an unserer natürlichen Killerzelle, den würden die dann von selber produzieren, in vivo. Und dann wäre das eine ganz einfache Therapieform.
Und wenn wir schon bei Zukunftsideen sind, Stichwort personalisierte Medizin, welche Therapien sind da in der Zukunft möglich?
Also die Zelltherapie ist ja im Prinzip eine personalisierte Medizin, weil wir ja immer einen Antikörper reinbringen, jetzt von dem Ansatz her, den ich heute geschildert habe mit den chimären Antigenrezeptoren, der ein Tumorantigen erkennt. Und jetzt hat aber normalerweise gar nicht mal jeder Patient sein ganz individuelles Antigen, Gott sei Dank. Das heißt, wir müssen nicht für jeden Patienten einen Antikörper erst vorher machen oder entdecken oder beschreiben, sondern wir können heute die Patienten in Gruppen einteilen. Und bei vielen Tumoren gibt es besondere Antigene, nennen wir das, also Oberflächenstrukturen, die in der Lage sind, eine Immunantwort auszulösen, die dann diese Patienten beschreiben. Um es mal zu erklären, zum Beispiel bei Mammakarzinomen oder bei Gebärmutter als Krebs, da ist ein ganz häufiges Antigen, das nennt sich HER2-neu. Das ist ein Rezeptor, der dann bei einem Drittel aller Patientinnen auf der Oberfläche des Tumors ist. Und diese Patienten werden ja heute auch schon mit dem Antikörper behandelt. Der Antikörper heißt Herceptin. Gibt es noch eine neuere Version, dann heißt das Trastuzumab. Und diese beiden Antikörper werden als lösliche Antikörper infundiert. Und die sind dann eine personalisierte Medizin, aber die treffen für die ganze Gruppe zu, die dieses Antigen ungefähr haben. Und so sieht dann auch die Krebsimmuntherapie mit den Zellen aus, dass wir versuchen werden, für verschiedene Krebserkrankungen und Gruppen dort die passenden Antikörper auf der Oberfläche dann zu exprimieren, sodass wir Studien durchführen können, wo wir dann, das ist ganz interessant, diese Studien nennen wir heute, das nennt man Basket-Studien, kommt natürlich alles leider mit Anglizismen, also Basket ist ein Korb. Und man macht dann keine Studie mehr, wo man sagt, ich behandle nur Patienten, die müssen haben ein Karzinom des Rachens als Beispiel. Und dann nehme ich ganz viele Patienten, die haben alle Karzinom des Rachens, aber die unterscheiden sich alle. Der eine hat diesen Rezeptor, der andere hat den nicht. Und bei den zielgerichteten Therapien, da sagt man deswegen im übertragenen Sinne so eine Körbchenstudie. Ich nehme alle Patienten, egal was die für einen Krebs haben, solange die diese Zielstruktur haben. Und dann kann es sein, dass jemand, der ein Rachenkarzinom hat oder jemand hat einen Brustkrebs und etc. Und die haben alle dieses, was ich eben dargestellt habe, HER2-Neu-Antigen auf der Oberfläche. Dann kommen die alle in dieses Körbchen rein und sind dann Bestandteil der klinischen Studie.
Gibt es denn aus dem Publikum auch noch Fragen an den Herr Thorsten Thon? Also wir haben jetzt versucht, in das Thema einzuleiten und von allen Seiten zu beleuchten. Gibt es denn seitens des Publikums, um auch noch direkt in den Dialog zu kommen?
Diese Therapien sind ja auch sehr teuer. Das heißt also, diese Herstellung dieser KT-Zellen, das ist ja, glaube ich, liegt ja fast im Bereich von 1 Million Euro, was das gekostet hat. Ist denn die Zukunft jetzt so, dass wir sagen können, das bekommen wir hin, dass das nicht mehr so teuer ist und auch schneller geht? Also sagen wir mal die Nescafé-Maschine, die es dann ermöglicht, es etwas schneller herzustellen.
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist es ja so, dass diese Therapien sehr teuer sind, sind vielleicht in Einzelfällen das reine Zellpräparat, das kostet ca. 350.000 Euro. Das wird von den Krankenkassen in Deutschland übernommen, da, wo die Zulassung besteht für die Indikation. Aber, und das hat man ja letztlich auch versucht schon darzustellen, wenn wir jetzt auf häufigere Erkrankungen kommen und viel mehr Patientengruppen, dann ist es notwendig, dass diese Therapieformen günstiger werden. Und die müssen eigentlich in einen Bereich kommen, wo ein so eine Therapie und ein so eine Infusion nicht viel mehr kostet als 10.000 bis 20.000 Euro. Und wir denken, auch in dem Konsortium Saxocell ist das ja einer mit der Hauptpunkte, die wir dort adressieren, dass wir die Herstellung ökonomischer machen wollen. Wir wollen gucken, ob wir dort Zellplattformen einsetzen können, wo man als Beispiel, wenn man aus Nabelschnurblut natürlich Killerzellen gewinnt, dann reicht ein Nabelschnurblut aus, um bis zu 100 Patienten zu behandeln. Das ist das, was wir heute schon von Daten wissen. Und wenn man sowas dann macht, und man kann es die Kosten der Herstellung teilen auf viele Patienten, dann ist es pro Patienten wird die Behandlung dann natürlich deutlich günstiger. Also ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, was wir hoffen, auch durch die Entwicklung von neuen Methoden, auch Methoden, die den Gentransfer vereinfachen, und die Qualitätskontrolle und die Sicherheit, das würde alles dazu führen, dass es günstiger wird.
Ja, gerne.
Ja, das war etwas sehr Wichtiges, was Thorsten angesprochen hat, Herzeptin. Und Herzeptin, wenn wir das Wort anschauen, da steckt das Wort Herz. Das heißt, es ist nicht alles so wunderschön sicher, wenn wir diese Antikörper verwenden, weil genau diese Rezeptoren auch im Herzen drinstecken. Und zwar, es gibt Ventrikeln, das sind solche Löcher, und da gibt es Myokardzellen. Und genau diese Rezeptoren, die belegen die Zellmembranen von diesen Zellen im Herzen. Das heißt, die Rezeptoren sind ausgeprägt auf der Zellmembran der Krebszellen, aber, und das ist genau eine gewisse Tragödie, dass sie auch im Herzen vorhanden. Und wenn wir sie in der Krebszelle unterdrücken, dann geschieht das genau dasselbe im Herzen. Und von Anfang an, und das Wort wurde von einem deutschen Forscher, Arzt eingeführt, von dem aus Deutschland stammt dieses Wort Herzeptin. Das ist auch, sagen wir etwas, dass die ganze Welt diese Rezeptoren erfuhr durch Deutschland. Und von Anfang an, als diese Rezeptoren unterdrückt, es waren kolossal tragische Fälle bis zum Tode. Das heißt, man soll immer kontrollieren, was mit den Herzzellen geschieht. Und das ist genau das Problem. Immer wieder die Kontrolle, was im Herz, das heißt, der Ultraschall muss da und ein Ähnliches.
Haben Sie dann direkt noch eine Frage?
Bitte? Okay. Danke. Also das ist ein ganz wichtiger Kommentar und es stimmt alles natürlich. Herzeptin ist jetzt kein exklusives Tumorantigen. dass man ein exklusives Tumorantigen hat, was nur vom Tumor exprimiert wird, wäre ja ideal. Das gibt es. Das gibt es vor allem, wenn ein Tumor entstanden ist aus einer Virusinfektion. Dann könnte man Epitope des Virus, die dann auch in den Zellen sind, als eine Zielstruktur nehmen. Aber viele andere, wie zum Beispiel Herceptin, was aus der Klasse kommt der EGF-Rezeptoren, also ist egal, es ist eine Gruppe, die eigentlich in sehr frühen embryonalen Zellen exprimiert wird. Die wird dann in vielen Geweben des Erwachsenen wieder runterreguliert und kann aber in einzelnen Geweben in einer unterschiedlichen Stärke auch noch aufkommen, unter anderem auch am Herzen. Und inzwischen gibt es aber mehrere Antikörper. Die einen haben eine spezifischere Bindung, die hochexprimierten Tumore etwas besser erkennen, machen weniger Nebenwirkungen. Aber es ist so, wenn man natürlich, und das haben wir heute nicht so beleuchtet, weil wir natürlich vor allem erklären wollten, was solche neuen Technologien sind. Wenn wir jetzt aber daraus die Frage ableiten, welche Nebenwirkungen können denn solche Therapien auch haben? Und dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, der aus der Frage und dem Kommentar hervorgeht, dass man ja immer abwägen muss, bei solchen neuen Therapieformen, wo sind die Nebenwirkungen? Und bei der Einführung von solchen neuen Therapien geht es immer darum, dass man Wirkung, also den Benefit, den man hat, gegen die Nebenwirkung abwägt. Und deswegen ist es, und das ist im Übrigen auch ein ganz großer Unterschied zu klinischen Studien bei Tumoren. Die Studien werden durchgeführt bei Patienten und in der Regel bei Patienten, bei denen alle anderen klassischen Therapieformen nicht zum Erfolg geführt haben. Während man bei chemischen Substanzen, also Aspirin, ist ja alles eingeführt, bevor es klinische Studien gab etc. Aber da würde man ja bei Substanzen immer erstmal gesunde nehmen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Man nimmt erstmal eine Gruppe von gesunden Freiwilligen, die kleinste Substanzen, also kleinste Mengen immer dann steigern. Nee, man guckt mal erstmal, ob es verträglich ist, bevor man dann guckt, ob es als Medikament in einer nicht so bösartigen Erkrankung eine Linderung verschafft. Und bei diesen Entwicklungen, die wir jetzt hier haben, wo es um Krebs geht, ist auch die Phase 1 der Untersuchung auf Verträglichkeit, wo man reingeht und versucht, mit kleinsten Mengen das langsam zu steigern und guckt und wägt dann erstmal ab, wo ist es noch verträglich und wo habe ich eine dosislimitierende Toxizität, also Nebenwirkung. Und die Hauptnebenwirkung der KT-Lymphozyten, über die wir heute den ganzen Zeit gesprochen haben, ist eigentlich bei den T-Killer-Zellen, dass die Zytokine freisetzen. Und diese Zytokine, die machen einen, wir nennen das Zytokin-Storm. Und da gibt es ganz hohes Fieber, Freisetzung eben dieser Zytokine. Das kann dann dazu führen, dass es ein, leider alles Anglizismen, Leakage-Syndrom kommt, die Gefäße, die werden offen und dann geht die ganze Flüssigkeit aus den Gefäßen raus. Also gibt es schwere Nebenwirkungen, die diese KT-Zelltherapien haben. Und deswegen ist das ja auch eingesetzt worden, zunächst mal bei Patienten mit ganz schweren Erkrankungen. Und wenn wir das ausweiten wollen, diese Technologie auf Erkrankungen, die ein geringes Risikoprofil haben, wie Autoimmunerkrankungen. Mit Autoimmunerkrankungen kann man ja heute auch in Schach halten, man kann damit sehr alt werden. Und natürlich muss ich, wenn ich diese Therapieform bringe, in eine neue Indikation, die nicht so bösartig ist, mit der Lebenserwartung von 6 Monaten, viel höhere Ansprüche an die Sicherheit stellen. Und da ist der Punkt vollkommen richtig.
Wir hatten noch Zeit für eine letzte Frage aus dem Publikum.
Ja, ich hätte die Frage, wie so eine Behandlung überhaupt aussieht. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ist eine sehr gute Frage und im Prinzip, wenn ein Arzt entscheidet, dass die Indikation gegeben ist für so eine Therapie, weil andere Therapieformen nicht ausreichend waren, dann ist das Prozedere zunächst einmal, dass von dem Patienten Zellen gewonnen werden. Und diese Zellen werden gewonnen wie in eine Blutspende. Aber man kann die Blutspende auch machen an einer sogenannten Apheresemaschine. Das heißt, man bekommt eine Nadel, unglücklicherweise muss es sein, also eine Nadel in die Armvene. Und dann bekommt man noch eine zweite Vene, wo das Blut wieder zurückgeführt ist. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Dialyse. Und dann kann in dem Gerät durch Zentrifugation die weißen Blutzellen können dort angereichert werden. Und das dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden. Und dann kann der Patient erstmal wieder, wenn es ihm gut genug geht, nach Hause gehen. Und diese Zellen, die werden nach dem heutigen Stand derzeit noch verschickt. und gehen in vielen Fällen über Holland nach USA, werden dort manipuliert durch Gentransfer und kommen dann als gefrorenes Röhrchen wieder zurück. Und dann werden die auf der Station in Flüssigstickstoff vorgehalten, eingefroren. Und der Patient muss auch vorbehandelt werden mit gewissen Medikamenten. Und der bekommt dann einen Termin. Und zu dem Termin geht er dann auf die Station und bekommt dort dann die Zellen über eine Infusion in die Armvene infundiert. Das dauert dann nicht lange. Und das ist dann die Therapieform eigentlich. Würden wir jetzt sagen, dass wir andere Therapien, die wir ja entwickeln wollen im Saxo-Zell, wo es nicht mehr zwingend die Patienten eigenen Zellen sein müssten, sondern es könnten auch Zellen von Spendern sein, dann ist denkbar, dass ein gesunder Spender diese Zellen spendet über das identische Verfahren oder dass wir andere Quellen nehmen, wie zum Beispiel Nabelschnurblut, versuchen diese Zellen in vitro herzustellen. Und dann hätten wir eine kleine Bank von schon voruntersuchten, veränderten Zellen. Und wenn dann ein Patient kommt, das wäre dann der Vorteil, da sind solche Zellen direkt verfügbar und dann idealerweise auch zu einem anderen Preis. Also günstiger.
Ja, Dankeschön. Dankeschön, Dr. Professor Thorsten Tonn. Wir sind hier jetzt am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte mich auch recht herzlich beim Publikum bedanken, dass Sie so aufmerksam zugehört haben. Genau. Und damit wäre jetzt diese Dialogveranstaltung zu Ende.
Ich danke auch recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntagnachmittag und danke Ihnen für die nette Moderation, Herr Vetter. Danke.